Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Herzlichen Dank erstmal an euch, liebe Community, für euer Feedback. Hinterlasst uns gerne noch mehr Kommentare. Wir freuen uns über alle Statements. Gebt uns auch bitte noch ein Like und ein Subscribe. Abonniert unseren Kanal, unterstützt unseren kleinen Kanal im Wachstum. Wir freuen uns und vielen Dank erstmal.
Wir brauchen Abos, Abos, Abos.
Ja, okay, du bringst es wieder auf den Punkt. So, dann steigen wir mal ein, weil uns ist aufgefallen, dass wir mit dem Begriff der Kunst und der Freiheit noch nicht ganz fertig auserzählt. Und von daher wollen wir uns heute nochmal dem Thema widmen, Kunstfreiheit. Kunstfreiheit einmal als Grundrecht und Kunstfreiheit, wie ist das eigentlich in der Geschichte gewesen? Was darf Kunst? Was darf der Künstler? Wer definiert das? Wie ist da das Eigenverständnis, das Selbstverständnis und wie sieht das weltweit aus?
Und jetzt finde ich gut, diesen Spannungsbogen noch einmal aufzunehmen und in weitere Folgen, die sich mit dem Thema Kunst oder auch Literatur auseinandersetzen oder mit dem Oberbegriff Freiheit auseinandersetzen, nochmal mit hineinzunehmen. Ich finde das richtig gut.
Genau, dann steigen wir doch gleich mal ein. Denn ich habe bei meinen Recherchen festgestellt, dass das also zweierlei ist. Also Kunstfreiheit wird generell wahrgenommen als das Grundrecht. Kunstfreiheit wird abgedeckt durch unser Grundgesetz, während künstlerische Freiheit, darunter wird eher verstanden, die Freiheit des einzelnen Künstlers, bestehende Kunstwerke zu verändern und zu modifizieren oder aus diesen bestehenden Kunstobjekten ein neues zu gestalten.
Genau, also Kunstfreiheit ist für mich ein Begriff der Politik, wenn ich das mal so sagen kann. Also das ist das, was durch die Verfassung, das Grundgesetz halt garantiert wird. Ich glaube auch garantiert werden muss, was auch dann einer politischen und auch gesellschaftlichen Definition bedarf, um diesen Begriff inhaltlich zu füllen. Während künstlerische Freiheit die Freiheit des Schaffenden ist, also des Schriftstellers, des Bildhauers, des Malers, des Fotografen oder wie auch immer. Und halt eben auch die Freiheit des Betrachters ist. Auch der hat ja durchaus Teil an einer künstlerischen Freiheit in seiner Interpretation. Auch das hat mit Freiheit und künstlerischer Freiheit zu tun.
Mir kommt es eher auf die innere Freiheit des Künstlers an. Also ich habe eher die These, es ist wichtig, dass ich eine innere Freiheit habe, die dann in dem Projekt, was ich erstellt habe, sei es ein Buch, Musik oder eine Skulptur, dass ich diese Freiheit besitze, die völlig frei und losgelöst zu erstellen. Das heißt aber nicht unbedingt eine äußere Freiheit. Zum Beispiel die Exilliteratur. Also das heißt, dass Menschen, die eine, ich sag mal, in einer äußeren, schwierigen Situation, eben Unfreiheit, also sie mussten das Land verlassen, das Land ihrer Sprache, ihrer Muttersprache und sind ins Exil gegangen, weil sie eben vom Nationalsozialismus verfolgt wurden und fliehen mussten und haben dort eine eigene Literaturgattung geschaffen, die hieß Exilliteratur oder heißt sie auch immer noch Exilliteratur. Und darunter versteht man halt Werke von Künstlern, die im Exil eben ihre Kunst versucht haben fortzusetzen, das Erlebte zu verarbeiten, künstlerisch. Und ein bekanntes Beispiel eben, das sehr darunter gelitten hat, ist eben Thomas Mann. Der hat sich sehr darüber ausgelassen, also der Autor von Buddenbrooks und Der Zauberberg. Und der hat sich halt massiv darüber ausgelassen, über seinen Sprachverlust. So, das heißt, er war nicht in der Lage, er ist nach Amerika ausgewandert und er war nicht in der Lage, auf dem gleichen Level, in der gleichen Qualität, englischsprachig, seine literarischen Werke zu erstellen und hat sich da richtig, sag ich mal, seiner Kunst beraubt gefühlt.
Also sicherlich ist es so, dass es einschränkt, wenn man ins Ausland geht, noch mehr ins anderssprachige Ausland. Also Thomas Mann in die Vereinigten Staaten. Wir könnten auch ergänzen, Erich Maria Remarque, der in die Schweiz gegangen ist. Also beide Autoren strebten allerdings in die Freiheit. Sie haben sich in Länder begeben, in denen die politische, also die äußere Freiheit und auch die gesellschaftliche Freiheit gegeben war.
Richtig, aber die äußere Freiheit hat nicht dazu geführt, dass sie künstlerische Freiheit, dass sie in künstlerischer Freiheit schaffen konnten.
Also Bei Remarque ist das durchaus der Fall, das würde ich schon so sehen. Gut, er ist natürlich ins deutschsprachige Ausland gegangen, also die Schweiz. Das war bei Thomas Mann sicherlich anders. Nichtsdestotrotz, die Voraussetzungen politischer oder gesellschaftlicher Art, dann aber wirken zu können, sind aber in den Vereinigten Staaten gegeben gewesen für Thomas Mann. Es ist dann eher eine innere Blockade, sag ich mal, mit diesem Kulturwandel, andere Sprache, andere Mentalität einer Nation und so weiter umzugehen. Die äußere Freiheit ist gegeben gewesen.
Aber die ermöglicht nicht, das meinte ich ja mit meiner These, die ermöglicht nicht unbedingt inneres kreatives Schaffen. Also die äußere Freiheit alleine reicht nicht aus. Ich glaube, dass maßgeblich immer die innere Freiheit ist eines Künstlers, die er zum Ausdruck bringen kann oder auch in dem Fall die innere Unfreiheit. Also sprich, es gab ja auch so eine Literaturschaffende wie Anna Segers, die zum Beispiel Das siebte Kreuz, damit ist sie sehr bekannt geworden, ein Literaturwerk, wo sie dann aktiv das Erleben im Exil und unter dem Nationalsozialismus eben verarbeitet hat, schriftstellerisch. Da ist dann wieder eine Freiheit, hat dann wieder stattgefunden. Bei Thomas Mann, um es mal so zu ganz lapidar zu formulieren, dem hat die äußere Freiheit nicht viel genutzt in dem Zusammenhang, weil man ihn seiner inneren Schöpferfreiheit beraubt hat.
Aber die äußere Freiheit kann nicht für die innere Freiheit Sorge tragen, sondern sie ist ein Beitrag oder ein Bein, auf dem dann ein Schriftsteller, wenn man so will, steht. Das andere Bein ist dann halt eben die innere Freiheit. Also die äußere Freiheit ist, hat ihren Beitrag, um schöpferisch tätig zu sein.
In der Notwendigkeit. Entschuldige, dass ich unterbreche. Ich glaube, nicht in der Notwendigkeit. Weil die ganze, also auch, ich sag mal, Gefängniskunst oder, wie gesagt, auch KZ-Kunst in Konzentrationslagern, da sind ja enorme Kunstexponate entstanden, auch aus dieser Zeit, die das dokumentieren. Und die sind natürlich unter der vollkommenen äußeren Unfreiheit entstanden. Aber trotzdem ist es diesen Künstlern gelungen, in dieser äußeren Engstirnigkeit, in dieser äußeren Unfreiheit, war ihre innere Freiheit, sich als Künstler zum Ausdruck zu bringen, trotzdem gegeben.
Okay, das kann ich nachvollziehen. Also wir sind ja in der Nähe von Osnabrück und haben dort den jüdischen Künstler Felix Nussbaum, der auch im Konzentrationslager umgekommen ist, der, wie ich finde, hervorragende Werke geschaffen hat. Es lohnt sich, ins Felix-Nussbaum-Haus nach Osnabrück zu fahren und sich das anzuschauen. Tolle Architektur, tolle Exponate, die einen auch wirklich zum Nachdenken bringen. Natürlich ist das eine gewisse äußere Unfreiheit oder auch eine sehr deutliche äußere Unfreiheit. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich schon der Meinung, dass die gesellschaftlichen Gegebenheiten, die politischen Gegebenheiten enorm unterstützend sind, um halt eben künstlerisch wirken zu können.
Im Idealfall ja.
Ja, also das sind im Grunde genommen die Personen, die wir gerade genannt haben. Thomas Mann, Erich Maria Remarque, Felix Nussbaum. Du hattest noch eine Schriftstellerin dabei.
Anna Segers.
Das sind natürlich Personen, die ihre innere Freiheit natürlich erhalten haben, ob nun in einer gewissen Notsituation im Inland, also Deutschland, oder halt eben im Ausland. Ich kann nachvollziehen, was du sagst, mit der Notwendigkeit, die es braucht, der inneren Freiheit, und die äußere ist nicht unbedingt die allein ausschlaggebende. Und doch finde ich sie nicht ganz unwichtig.
Absolut. Also wie gesagt, ich glaube halt nur nicht, dass äußere Freiheit alleine reicht, sondern das, was du gesagt hast, es ist die Notwendigkeit, dass beides gegeben ist. Also dass ich der inneren Freiheit muss die äußere Freiheit folgen, dass ich mein Kunstwerk ungehindert in die Welt entlassen darf.
Und doch hatte zum Beispiel auch Nussbaum sein Atelier.
Ja, natürlich.
So, ne? Also da war ein Raum, sag ich mal, auch im Wortsinn, in dem er malen und wirken konnte. Natürlich unter furchtbaren Bedingungen, aber gegeben war es halt eben doch.
Kommen wir nochmal zurück zur Kunstfreiheit in der heutigen Zeit, denn da hat auch die UNESCO wieder einmal darauf hingewiesen, dass die künstlerische Freiheit, also die Kunstfreiheit, weltweit aktuell auf dem Rückzug ist und auch weltweit bedroht ist. Und vor allen Dingen halt, weil immer mehr politische Ideologien oder religiöser Glaube oder eben, ich sag mal, kulturelle, soziale Präferenzen der Vorzug gegeben wird vor der künstlerischen Freiheit. Und das zeigt sich zum einen in Zensur, es zeigt sich aber auch im Freiheitsentzug, körperlicher Bedrohung und Ermordungen. Und ich fand es spannend, wenn man sich die Statistik dazu ansieht, ist es vor allem die bildende Kunst und die Musik, die von Zensur, Drohungen, Verfolgungen, Anklagen, Festnahmen und Inhaftierungen betroffen sind. Also scheinen Musik ganz weit vorne, bildende Kunst, Theater und dann Literatur. In der Rangfolge ist das festzumachen. Fand ich spannend, dass Musik so ein polarisierendes Kunstobjekt zu sein scheint.
Also generell können wir für unsere Zeit sagen, wenn wir auf unsere Erde schauen, dass die Freiheit es gerade schwer hat in vielen kulturellen Bereichen. Dass es die Musik ist, wundert mich gar nicht so sehr, ehrlich gesagt. Ich glaube, also Musik besteht ja auf der einen Seite aus Klang und auf der anderen Seite aus Text. So, ich glaube, der Klang ist verhältnismäßig unproblematisch. Mhm. Während es eher um die Texte geht, um die Lyrik, um das, was da zum Ausdruck gebracht wird, das, was angesprochen wird. Das ist das, was ja angegriffen wird im Grunde genommen. Also der Text eines Musikstücks greift an, zum Beispiel ein autoritäres Regime, und dieses autoritäre Regime wehrt sich entsprechend dagegen. Und wenn es dann auch noch einmal verbunden ist mit einer eingehenden Melodie, also die sich quasi in den Körper überträgt und es leicht macht, einen Text auswendig zu kennen, zu singen, zu verbreiten und so weiter, dann ist die Musik durchaus, wie ich finde, ja, ganz schön gefährlich für autoritäre Regime.
Die UNESCO hat das zusammengefasst in einer Aussage, die ich mir erlaube, mal zu zitieren. Angriffe auf die kulturelle Ausdrucksfreiheit durch intolerante Individuen oder Gruppen, Hassreden, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit weisen auf die Verleugnung einer der wesentlichen Voraussetzungen für Demokratie hin. Das Recht jedes Einzelnen, sich als freies und gleiches Individuum an gesellschaftlichem Diskurs zu beteiligen. Mhm. Und das kann ich in der Form nur unterstreichen. Und wenn wir nochmal auf die Diskussion zurückgehen von der Eröffnungsshow der Olympiafeier, dann muss man ja ganz deutlich sagen, wenn man das als Grundlage der Diskussion sehen würde, war der christliche Aufschrei in den weit verbreiteten vor allen Dingen westlichen Ländern, eigentlich nicht in Ordnung.
Er ist erlaubt und gleichzeitig darf er auch kritisiert werden. Wir haben das ja durchaus auch getan, weil wir uns sehr klar für die Freiheit der Kunst ausgesprochen haben. Also das, was dort dargestellt wurde bei diesen Olympischen Spielen, bei der Eröffnungsfeier, das muss möglich sein. Genauso wie es möglich sein muss, eine Position zu vertreten, die das kritisiert. So, beides muss möglich sein. Das ist halt eben Kern der Freiheit. Und in diesem Sinne entsteht dann aus der Freiheit heraus auch Kultur. Es darf dargestellt werden, und es bringt mich zum Nachdenken. Es darf kritisiert werden und es bringt mich zum Nachdenken. Ich hoffe, dass dann nachgedacht wird, das muss ich dazu sagen. Ja? Und genau das ist das, nach meiner Auffassung, was dann Kultur halt eben auch hervorbringt. Kultur, Kunst bringt zum Nachdenken.
Problematisch wird es allerdings, wenn so eine künstlerische Ausdrucksform den religiösen Glauben anzugreifen oder zu persiflieren scheint oder politische Ideologien persifliert werden oder kritisiert werden. Das heißt, da scheint in der Öffentlichkeit derer, die dann kritisiert werden, sprich katholische Kirche, sprich politische Ideologien, das kein Kunstverständnis mehr zu sein, sondern das scheint eine rote Linie zu sein.
Genau. Finde ich problematisch. Es muss, das meine ich wirklich so, es muss dargestellt werden können. Und dann soll es meiner Meinung nach auch zu einer inhaltlichen Diskussion, zu einem Diskurs über die inhaltlichen Aussagen kommen. Wobei es dann nicht nur darum gehen kann, es darf ja dargestellt werden und darauf poche ich dann, sondern es muss dann auch über das diskutiert werden, was dort im Kern dargestellt wird.
Ich würde auch noch mal weitergehen und dich fragen wollen, was ist denn so dein Kunstverständnis? Weil Ich habe so den Eindruck, dass das auch keine einheitliche Begriffsdefinition ist dessen, was Kunst überhaupt ist. Und wenn Kunst mit der Erwartung verbunden ist, ich muss die Botschaft, die da drin enthalten ist, verstehen und da muss was Tiefsinniges dahinter sein. Oder komme ich auf den berühmten Butterfleck von Beuys, den eine Putzfrau einfach weggewischt hat. So, und dann war das ganze Kunstwerk hinweg. Das gab ja damals einen riesigen Aufschrei und löste ja die Debatte auf, war das Kunst, ein Butterfleck? Selbstverständlich war es Kunst. Aber ist der Betreffende, der die Kunst definiert, also sprich der Betrachter, oder der Künstler selbst?
Das muss ich ja nicht ausschließen. Also es geht ja beides. Also deine Ausgangsfrage war ja, was verstehe ich unter Kunst, wenn ich mich richtig erinnere? Ja. Und für mich ist Kunst etwas, was zum Nachdenken anregen soll. Ich möchte fast sogar sagen muss. Aber mit dem Wort müssen haben wir es ja immer ein bisschen schwierig. Also das ist aber meine Definition. Mhm. Andere können das anders sehen. Ja? Also wenn ich etwas lese, also zum Beispiel Thomas Manns Buddenbrooks, den Zauberberg oder Königliche Hoheit oder Im Westen nichts Neues von Remarque oder was anderes. Oder ich schaue mir die Erschaffung des Adams in der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo an oder Das jüngste Gericht.
Oder Rodin, der Denker, also.
Was auch immer. Mhm. Dann versuche ich im Grunde genommen in der Kunst, ob Literatur oder Bild oder Skulptur, die Tiefe zu entdecken und auch das zu entdecken, was dort drin steckt. Ob das immer das ist, was der Künstler aussagen möchte, weiß ich nicht. Aber es ist für mich so eine Art Denksport, wenn ich das mal so sagen darf, zu überlegen, Mensch, nochmal, was steckt hinter dem jüngsten Gericht? Oder die Facetten, die der Roman Buddenbrooks so aufweist, welche sind denn diese? Das kann eine Familiengeschichte sein. Das kann auch mit Psychologie zusammenhängen, Buddenbrooks. Da ist viel Psychologie drin, finde ich. Das sind Generationenkonflikte, die da drin stecken. Das ist Wirtschaftsgeschichte, wenn man so will. Es gibt zum Beispiel auch das sogenannte Buddenbrook-Syndrom, dass also nachfolgende Generationen an der glorreichen Geschichte von vorhergehenden Generationen hängen, obwohl sie das schon lange nicht mehr aufzuweisen haben. Und doch geben sie sich immer noch so. Also da gibt es verschiedene Facetten allein, die bei diesem Roman Buddenbrooks zu überlegen sind.
Also für dich muss Kunst auch immer eine Form von Sinnhaftigkeit haben?
Ich finde schon. Also also regt es mich zum Nachdenken, zum Weiterdenken, zum Überlegen an, um auch mich weiterzuentwickeln. Mhm. Oder im Austausch mit anderen uns gemeinsam weiterzuentwickeln. Überlegungen zu treffen, das ist für mich Kultur. Das ist das, was unseren Westen im Grunde genommen ausmacht. Interpretieren, herauslesen, wie auch immer. Das finde ich enorm wichtig und auch ehrlich gesagt sauspannend.
Ja, ich würde aber da schon einräumen wollen, dass auch für mich jetzt auch eine sinnlose Kunst eine Kunst. Weil in der Sinnlosigkeit kann ja auch wieder ein Sinn stecken, also der gar nicht gegeben sein muss. Also mir fällt zum Beispiel ein der Dadaismus. Dadaismus macht auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn. Die Gedichte im Dadaismus, der ganze Dadaismus zielte aber darauf ab, quasi das Auflösen der Formen in den Gedichten zu postulieren. Also sprich, das war eine Revolte innerhalb der Kunstszene, der Literaturszene Anfang des 20. Jahrhunderts und diente einzig und allein der Aufgabe, dass man eben nicht alles immer im Kreuzreim, Paarreim, Strophen, Verse, sondern der Dadaismus hat angefangen, einfach nur da, 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 da. Ist auf den ersten Blick eine enorme Sinnlosigkeit. Gefolgt sind dann auch noch, die hatten schon wieder eine Sinnhaftigkeit, Expressionismus. Aber auf den ersten Blick hat man sich gefragt, was soll das? Also Jakob von Hoddes, dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut, macht erstmal keinen Sinn. Ich habe keinen Spitzenkopf, von dem ein Hut fliegen könnte. Also es macht keinen Sinn. Aber bei genauem Hinsehen macht diese Sinnlosigkeit sehr viel Sinn.
So, also du sagst ja selbst, auf dem ersten Blick ist da nichts zu entdecken. So. Und ich spreche mich halt eben für die Tiefe aus. Also das, was auf den zweiten Blick hin sichtbar wird, interpretierbar wird. Und schon macht die Sache wieder Sinn. Also das, was der Dadaismus, die Sinnlosigkeit, ausdrückt, ist schon wieder Kultur. Wir haben es ja gerade betrieben oder du hast es gerade selber betrieben. Also du sprichst drüber mit mir und gleichzeitig oder noch viel eher mit unserer Zuhörerschaft und schon entsteht Kultur.
Ja, und die ganze neue Deutsche Welle war dem ja gewidmet.
Da.
Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. War offensichtlich sehr, und da gab es keinen tieferen, in dem Fall gab es keinen tieferen Sinn dahinter, außer natürlich den, diese Schlagerwelt mal ein bisschen in eine andere Absurdität hineinzuführen.
Und wie viel wurde über die neue Deutsche Welle nachgedacht, ja, geschrieben, überlegt?
Bis heute.
So sieht's aus. Also ist es doch Kultur.
Der Staat hat bei uns in Deutschland Kunst, jetzt noch mal kurz, um darauf zu kommen, was definiert eigentlich der Staat als Kunst, hat das an einem sogenannten Mephisto-Urteil definiert und festgemacht. Es ging damals Anfang der 60er Jahre darum, dass Klaus Mann einen Roman veröffentlichen wollte, Mephisto. Da hat er eine fiktive Figur entwickelt, die aber angelehnt war an den Schauspieler Gustav Gründgens. Und die Nachfahren von Gustav Gründgens haben sich halt dagegen verwehrt, dass dieser Roman veröffentlicht wurde. Weil man gesagt hat, es werden die Persönlichkeitsrechte verletzt von Gustav Gründgens. Es ist eindeutig in Bezug auf seine Person. Klaus Mann hat zwar den Namen geändert, aber die Person ist so im öffentlichen Bewusstsein verankert gewesen zu der damaligen Zeit, dass man eindeutig wusste, von wem er da spricht. Und der Staat hat ihm Recht gegeben. Also der Staat hat gesagt, ja, da stehen die Persönlichkeitsrechte vor den künstlerischen Rechten von Klaus Mann. Gleichwohl ist natürlich dann über andere Wege der Roman in die Öffentlichkeit gekommen. Und heute kann ihn jeder lesen, aber zur damaligen Zeit, da ist es wieder ein anderes Thema. Wenn der Staat sagt, Kunst muss auch eingegrenzt und verboten werden, wie weit lässt sich das umsetzen? Aber in dem Fall hat der Staat ganz klar gesagt, die Persönlichkeitsrechte von Gustav Gründgens müssten gewährt sein und gewahrt bleiben.
Und doch sucht sich dann so ein Roman und die Personen, die ihn veröffentlichen wollen, ihre Wege. Dann wird halt eben im Ausland gedruckt und irgendwie importiert.
Aber das heißt, per Gesetz ist Kunstfreiheit eingeschränkt durch die Persönlichkeitsrechte. Volksverhetzung, das darf nicht passieren. Gleichzeitig gibt es aber ja genau dafür richtige Konfliktherde, wenn Künstler sich kritisch äußern gegenüber Unternehmen oder Personen. Es ist eine schwierige Geschichte. Ich meine, wir alle kennen die Skizzen Donald Trump. Wir kennen die Sternkarikaturen, sind eigentlich eine eigene Instanz. Also das heißt, bei Politikern scheint ja nicht die Persönlichkeitsrechte zu gelten.
Nein, sie sind öffentliche Personen und dementsprechend kann kritisiert werden. Und ansonsten muss ein Politiker oder ein Schauspieler oder ein Kirchenvertreter, wie auch immer, dann entsprechend dagegen vorgehen. Dann kann der Klageweg beschritten werden. Das ist unangenehm und vielleicht versandet auch einiges. Aber das sind halt dann die Möglichkeiten, die es gibt.
Also das heißt, es gibt nur einen Unterschied. Die Person des öffentlichen Lebens kann künstlerisch, sage ich mal, anders verarbeitet werden, als wenn es jetzt eine Privatperson ist.
Da gehe ich erst einmal von aus. Weil die Person des öffentlichen Lebens auch die Öffentlichkeit sucht und braucht. Also insofern gibt es da einen anderen Umgang damit.
Trotzdem habe ich das Gefühl, dass im Moment da in der aktuellen politischen Führungsriege da eine leichte Befindlichkeit vorzuherrschen scheint, um das vorsichtig zu formulieren. Also mir geht es darum, dass wir nicht nur klären, was ist Kunst, sondern auch ein bisschen festmachen, welche Aufgaben hat Kunst. Und für mich ist es sehr wohl absolut richtig, dass Kunst auf Missstände aufmerksam macht, dass Kunst anprangert, dass Kunst den Finger in die Wunde legt, dass Kunst auch übers Ziel hinausschießt. Das finde ich alles sehr, sehr wichtig, um überhaupt mal das in Gang zu setzen, was du unter Nachdenken und Reflektieren und über Kunst weiter thematisieren festgemacht hast.
Ja, genau. Also für mich ist klar die Aufgabe von Kunst, eine gewisse Tiefe darzustellen und das Nachdenken über die Metaebene, also die tiefere Ebene, halt eben auch anzuregen. So, das ist für mich wichtig, ehrlich gesagt. Das ist Teil von Kunst. Also es gibt da ganz unterschiedliche Dinge. Für mich ist allerdings ein Unterschied, ist es Kunst oder ist es Design? Und das ist schon auch noch einmal für unsere Zeit, die ja ganz auf Medien aus ist, ganz medienaffin ist, ganz auf Bildsprache aus ist, etwas Wichtiges, was wir in den Blick nehmen sollten, meiner Meinung nach. Also ich erinnere in dem Zusammenhang einmal auch an die Werbekampagnen, die Benetton zum Beispiel in den 90er Jahren oder zu Beginn des Jahrtausends gefahren hat, wo sie also im Grunde genommen mit zum Denken anregenden Fotos eine Kampagne gefahren hat, die im Grunde genommen die Marke Benetton nach vorne bringen sollte. Und da stelle ich mir schon die Frage, was geht jetzt hier ab? Mhm. Also es waren Fotos, die klar zum Nachdenken anregen. Menschen in hochgradig misslichen Situationen. Ich habe da vor mir zum Beispiel einen AIDS-Kranken im Sterbeprozess, also in der finalen Lebensphase. Es wurden abgebildet Personen, ein Weißhäutiger, ein Schwarzhäutiger, die zum Tode verurteilt sind in den Vereinigten Staaten. Oder der Papst und ein Imam, die sich küssen. Verschiedene andere Bilder, wo mir die Frage kommt, was möchtet ihr jetzt hier zum Ausdruck bringen? Das ist für mich ein Skandalmarketing, das mit Kunst wenig zu tun hat, weil nämlich halt eben unten rechts in der Ecke das kleine grüne Benetton-Logo ist. Also das ist Verzweckung von diesen Bildern. In erster Linie waren es Menschen in misslichen Situationen zugunsten des Verkaufs eines Unternehmens. Das finde ich ehrlich gesagt schwierig. Also wenn wir eine Ausstellung haben und diese Bilder werden gezeigt und man geht dort hinein, ist das in Ordnung und anregend. Ich finde es also hochgradig wichtig, auch fürs Auge anspruchsvolle Bilder zu zeigen. Also zum Tode Verurteilte oder Menschen, die an Alkoholismus leiden, die dann halt eben in ihrer Situation sind. Solche Dinge, auch Sterbende. Ich sehe ja Sterbende mit meiner beruflichen Tätigkeit. Also das ist schon alles richtig. Schwierig finde ich es dann, wenn halt eben unten ein kleines Firmenlogo angebracht wird.
Ja gut, aber Kunst als trojanisches Pferd, ich sag mal, der Missbrauch dann für die eigenen Zwecke, das kennen wir in unserem Land. Also Stichwort Leni Riefenstahl. Das ist ja jemand, der aus meiner Sicht, und nicht nur aus meiner, sondern sie gilt ja als eine der gefeiertsten Regisseure. Sie hat unglaubliche Perspektiven entwickelt. Sie hat auch wirklich fast die Filmbranche revolutioniert mit den Kameraeinstellungen, mit den Lichteinstellungen, mit den ganzen Inszenierungen, die sie da gemacht hat. Das heißt, das ist ich bin ja nun ein filmaffiner Mensch, aus Filmemachersicht ist das enorm gewesen. Die Frau hat, also bis heute prägt die Musikvideos, bis heute prägt die ganze Filmkulturszene. Aber hat natürlich eine Schattenseite, weil sie das im Rahmen des Nationalsozialismus getan hat.
Genau, und das ist eine, wie ich finde, enorme Schattenseite. Das, ich möchte mal sagen, handwerkliche Geschick einer Leni Riefenstahl und ihres Teams ist brillant. Das ist herausragend gut. Das Problem dabei ist allerdings, wie ich finde, die Verzweckung. Also es ist eine vermeintliche Kunst, die in einer Diktatur als Propagandamittel eingesetzt wurde. Die Filme, die sie gemacht hat, Triumph des Willens und so weiter.
Die Olympioniken, wie sie die inszeniert hat, also das war schon enorm.
Genau, das ist eine klare Bildsprache, die den Zwecken des Nationalsozialismus klar gedient hat und die sich auch angebiedert hat, möchte ich fast sagen. Also da wurden schöne Körper dargestellt. Das, was wir unter schönen Körpern verstehen. Also, ob das nun Männer waren oder Frauen in ihren Formen, also schlank oder halt eben nährend, wenn ich das einmal so sagen darf, oder sportlich und muskulös, mit einem festen Blick im Gesichtsausdruck, zielorientiert. Also das halte ich schon für ausgesprochen schwierig. Arno Breker war ein anderer Künstler, der das Ganze in Bildhauerei gefasst hat, beziehungsweise in Bronzeskulpturen und so. Also das ist schon andienend. Und da ist es schon so, dass es für mich eher Design ist und eben nicht Kunst, weil es zum Nachdenken nicht unbedingt anregt oder halt eben vielleicht sogar doch zum Nachdenken anregt, weil wir gerade darüber nachdenken. Allerdings ist es ein stark gelenktes Nachdenken. Und ich finde das durchaus, was dort gemacht wurde, kritikwürdig. Genauso wie zum Beispiel auch der sozialistische Realismus. Der sozialistische Mensch, sag ich mal, dargestellt mit aufgekrempelten Ärmeln und Kopftuch bei der Erntearbeit.
Ja,
oder der Traktorist, was auch immer da so dargestellt ist. Also das finde ich schon ausgesprochen schwierig. Das ist Propaganda und nicht unbedingt frei in dem Sinne.
Ich frage mich jetzt nur, und das ist jetzt eine sehr provokante Frage oder eine sehr provokante Überlegung, wäre Leni Riefenstahl in dem Maße künstlerisch überhaupt aufgefallen? Hätte sie die Möglichkeit gehabt, wenn sie nicht diesen, ich sage das jetzt mal, Pakt mit dem Teufel eingegangen wäre? Wenn sie nicht diesen Rahmen gehabt hätte, der ihr vorgegeben war, wäre sie dann vielleicht in dem Ausmaß die weltbekannte, weltberühmte Regisseurin geworden und gewesen, die wir auch heute noch in ihr sehen, aus künstlerischer Ebene, aus Filmemacher-Szene-Ebene. Wäre sie überhaupt, hätte sie überhaupt die Möglichkeit gehabt, sich so zu offenbaren und zu zeigen mit ihren Visionen, ihren Fähigkeiten, mit ihrem Blick auf das Filmgeschehen?
Das weiß ich nicht.
Ja, aber das ist auch eine Musik. Ich meine, wie viele Künstler sind im Laufe der Jahrhunderte Deals eingegangen mit Mäzenen, mit Fürstentümern, mit Königen, mit Kaisern, die sie dann eben in ihrer künstlerischen Tätigkeit geformt und gefördert haben. Also von daher ist das immer so ein zweischneidiges Schwert, finde ich, zu sagen, wenn man das rein mal losgelöst aus der künstlerischen Ebene sieht, sagt man, das ist diese äußere Freiheit, die ihnen gegeben wurde, um wieder auf die Kunstfreiheit zu kommen, damit sie ihre Kunst ausüben konnten. Dass wir das mit einem historischen und moralischen Blick vielleicht anders sehen, ist ja auch in Ordnung, ist ja auch gegeben, aber ist eine andere Gesprächsebene.
Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen einer Leni Riefenstahl und einem Arno Breker und zum Beispiel einem Michelangelo. Also auch Michelangelo hat ja den David von Florenz als muskulösen, optisch schönen Mann dargestellt, was wir heutzutage oder in unserer, aber auch damals in der Renaissance unter ästhetischer Schönheit verstanden haben. Und doch bin ich fest davon überzeugt, dass es eine andere Freiheit war, die Michelangelo zu seiner Zeit hatte, als es eine Leni Riefenstahl oder eine Arno Breker für seine Zeit hatte. Michelangelo hat die Sixtinische Kapelle ausgemalt. Und es gab schwere Konflikte mit Julius II., dem damaligen Papst, als Auftraggeber. Mhm. Aber Julius II. Hat machen lassen. Und so wurden halt relativ viele nackte Körper dargestellt und solche Sachen. Also das war schon auch ein Skandal für die Zeit. Und es ist Kunst entstanden mit einer, wie ich finde, enormen Ausdrucksstärke. Also eine Auftragsarbeit eines Papstes, katholische Kirche, wir denken ja eher, das ist eindimensional, kurz gedacht, da hat man sich exakt an Vorgaben zu halten, hat ein Kunstwerk hervorgebracht oder Kunstwerke hervorgebracht, die von einer enormen Freiheit des Künstlers zeugen. So, und das sehe ich bei Riefenstahl nicht. Riefenstahl ist auch in der Bundesrepublik, da hat sie ja als Filmemacherin, als Fotografin weitergemacht.
Richtig.
Im Grunde genommen in ihrer, wie ich finde, sehr engen Bildsprache geblieben. Als sie die Namas in Afrika, eine Volksgruppe, ein Stamm, abgebildet hat, ist sie exakt in dem geblieben, im Grunde genommen, was sie in den 30er, 40er Jahren an Bildsprache entwickelt hat.
Ja gut, es war ihre Handschrift.
Also genau, das war ihre Handschrift.
Also das ist ihr Wiedererkennungsmerkmal gewesen, diese Art und Weise der Bildsprache.
Und ich
erlaube, sag mal, du siehst ja auch einen Salvador Dali und erkennst Salvador Dali oder ein Pablo Picasso erkennst du auch. Also es ist ja nicht so, dass sich ein Künstler innerhalb seiner Künstlerwelt ständig neu erfindet.
Natürlich ist es die Bildsprache. Bei Riefenstahl oder Arno Breker unterstelle ich allerdings auch eine gehörige Portion an Ideologie dabei. Und das ist dann wieder eine Engführung. Die Frage ist in der Tat, was ist Kunst?
Richtig.
Und da plädiere ich persönlich dafür, Kunst mit möglichst viel Freiheit möglichst mit einem weiten Horizont zu interpretieren. Ich glaube, Kunst braucht Raum und es macht einfach Spaß, auch mit viel Platz über Kunst nachzudenken und eben halt nicht die Engführung zu sehen, die vorgegeben wird durch politische Ideologien oder durch Firmen und Unternehmen oder Mäzene, wie auch immer. Sondern ich appelliere daran, Leute, liebe Zuhörer, benutzt euren Geist und denkt frei über das nach, was ihr lest, was ihr seht, was ihr anfassen könnt oder was ihr hört.
Dem kann ich mich nur anschließen, lieber Jan. Bedanken uns bei euch fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge. Ich danke dir, Jan, und bis demnächst.
Ich möchte noch anschließen, also wir freuen uns auch über euer Feedback.
In dem Sinne.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.